Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Zu der sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt.
Nosotros queremos que esto se vaya para el mundo y que sepan que el pueblo despertó. Chile despertó.
Chile despertó. Chile ist aufgewacht. Das soll die ganze Welt wissen, sagt diese empörte Frau auf den Straßen Santiagos. Sie schlagen mit ihren Löffeln auf Pfannen und Töpfe. Gegen das Tränengas sprühen sie sich mit Natron versetztes Wasser in die Augen und binden sich feuchte Tücher um Mund und Nase. Denn man muss davonrennen können vor den Schlägertrupps. Chile im Ausnahmezustand. Es sind die größten Massendemonstrationen seit dem Ende der Diktatur vor 30 Jahren. Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivien, Kolumbien. Südamerika ist in Aufruhr. Und immer geht es um Privilegien, um Korruption und um die große Kluft zwischen Arm und Reich. Anne Herberg, Sie waren für uns in Chile, dem einstigen Hort der Stabilität in der Region, und haben mir danach erzählt, dass Sie tagelang im Tränengas waren. Wie kam es dazu?
Ja, das Tränengas, das liegt einfach wie eine Smogwolke über Santiago de Chile. Das habe ich wirklich so noch nirgendwo anders erlebt. Die Proteste gehen ja weiter in der Stadt und die Polizei setzt massenweise dieses Tränengas ein, meist einfach um die Proteste auseinanderzutreiben. Das wird dann auch einfach mitten hinein in die Menge geschmissen oder ausgestoßen von diesen gepanzerten Wagen, die da durchfahren, und das wie so ein Insektensprühmittel einfach in die Menge reinsprühen. Ich habe das wirklich vorher so noch nie erlebt. Und bei jedem Interview, das ich gemacht habe, kam dann wieder Tränengas durchs Fenster. Wir mussten das Fenster schließen. Ich war in Bürgerversammlungen mit Kindern und Müttern, dann kam Tränengas rein. Ich war beim Feierabendbier in einer kleinen verwinkelten Gasse, dann kam Tränengas. Also es war wirklich, ja, Tränengas. Das war meine Zeit dort.
Okay, Stichwort Tränengas. Das ist eine Methode von Chiles Polizei und Militär, gewaltsam gegen Demonstranten vorzugehen. Es gibt noch andere Methoden wie Wasserwerfer und Schusswaffen. Die Folge sind schwere Verletzungen. Welche?
Ja, also ich habe sehr, sehr viele Verletzungen gesehen. Ich war auch im Krankenhaus unterwegs. Verletzungen an Beinen, an Rücken, am Bauch. Diese Kugeln, die sind ja hart wie Skateboardreifen. Dazu kam jetzt eine Untersuchung zu raus mit Blei versetzt. Sehr gesundheitsschädliches Material. Mittlerweile wurde ja versprochen, die Schrotflinten aus dem Verkehr zu ziehen. Es gibt aber Berichte, dass es weitergeht. Es sind aber nicht nur die Verletzungen am unteren Teil des Körpers, sondern eben auch am Oberkörper, viel im Gesicht zum Symbol geworden sind die brutalen Augenverletzungen. Leute, die ihr Augenlicht verloren haben durch diese Geschosse. Es gibt Anzeigen wegen Folter, sexuellen Missbrauchs, und es gibt auch Tote, und davon sollen mindestens 5 auf das Konto von staatlichen Einsatzkräften gehen.
Wie hoch sind denn die Zahlen über Tote und Verletzte?
Das ist ein bisschen unübersichtlich, denn nicht alle Verletzungen werden zur Anzeige gebracht. Das Rote Kreuz arbeitet mit anderen Zahlen als das Nationale Menschenrechtsinstitut. Offiziell heißt es gerade, dass es über 2800 Menschen gibt, die im Krankenhaus liegen, und dazu 23 Tote.
In dem neuesten Bericht von Amnesty International über Chile ist von massiven und vorsätzlichen Menschenrechtsverletzungen die Rede. Sie sagten gerade, die Proteste dauern an. Die dauern an und damit auch die Menschenrechtsverletzungen?
Absolut. Am Dienstag kam ja jetzt nochmal zusätzlich ein Bericht raus, und zwar von Human Rights Watch, der genau das gleiche Ergebnis eigentlich präsentiert hat, dass es eben systematische Menschenrechtsverletzungen gibt, einen systematischen Verstoß gegen die Protokolle, vorsätzliche Verletzungen, die als soziale Disziplinierung eingesetzt werden. Also guckt, wenn ihr auf die Straße geht, dann passiert euch das, also als Botschaft. Und dass es eben auch nicht nur auf einige faule Äpfel, wie man so sagt, in der Truppe zurückgeht, sondern sie sagen, die Befehlskette, die Verantwortung reicht bis ganz oben. Also sie schreiben auch der Regierung von Präsident Sebastian Piñera dann eine politische Verantwortung zu. Der sagt ja, es sind strafbare Einzelfälle. Er hat am Anfang auch immer gesagt, nee, es geht hier nur um die Wahrung der öffentlichen Ordnung, denn das muss man ja auch sagen. Es findet eine Krawalle statt in Chile, es findet eine Zerstörung auch von öffentlichen Gebäuden, von Eigentum statt. Das passiert alles, aber die Menschenrechtsorganisationen sagen, wir haben das Gefühl, dass die Polizei eben nicht nur da ist, um die öffentliche Ordnung zu wahren, sondern auch gezielt auf die friedlichen Proteste losgelassen wird.
Alles ging ja los Anfang Oktober, als der Fahrpreis für die U-Bahn um ein paar Cent angehoben wurde. Zunächst begannen Schüler und Studenten kollektiv schwarz zu fahren. Dann wurden nach und nach die U-Bahn-Stationen demoliert, verwüstet, bis sich der Protest Mitte Oktober auf das gesamte Land ausdehnte. Wir hören jetzt den chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera.
Estamos en guerra.
Wir befinden uns im Krieg gegen einen mächtigen Feind, der nichts und niemanden respektiert, der bereit ist, Gewalt anzuwenden, selbst wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Sie sind bereit, Krankenhäuser, U-Bahn-Stationen und Supermärkte abzubrennen, mit der einzigen Absicht, Schaden anzurichten. Sie befinden sich im Krieg gegen alle Chilenen, die in Demokratie, Freiheit und Frieden leben wollen.
Ein Präsident offensichtlich im Krieg gegen sein Volk. Frau Herberg, wie ist das Verhältnis Präsident-Bevölkerung in Chile?
Ja, also dieser Ton, der kam überhaupt nicht gut an. Da haben sich ja sogar Leute aus dem Militär dagegen gestellt und haben gesagt, also wir sind gar nicht im Krieg. Man sieht an dem Ton, Piñera wurde völlig überrollt von dieser Protestwelle und er hat sie, das muss man ganz hart sagen, überhaupt nicht begriffen, was da los ist. Er hat ja die Schüler auch als Verbrecher bezeichnet, wurde gleichzeitig in einem Edelrestaurant fotografiert. Das hat einfach auch diese Situation nochmal zementiert. Da ist ein Präsident, der gehört zur Elite, der hat den Kontakt zu seinem Volk, zu den Bürgern völlig verloren. Der weiß überhaupt nicht, um was es geht. Also dem fehlt da auch total die Sensibilität. Das ist auch die große Kritik. Viele sagen, Piñera hat mit dieser Art auch Öl ins Feuer gekippt und hat die Wut einfach noch mal größer entfacht. Denn diese Wut, die spürte man ja dann auch in dieser Zerstörungswelle. Und man hört in Chile teilweise auch von den Leuten, wir sind nicht für Gewalt, wir sind nicht für Plünderung, wir sind nicht für Vandalismus, aber wir können es verstehen. Also das fand ich auch noch mal beeindruckend, dass die Menschen dafür Verständnis geäußert hat. Das kannte ich so noch nicht. Denn man muss wirklich sagen, die Zerstörung ist wirklich auch beeindruckend, also beeindruckend im negativen Sinne.
Und wofür sind die Chilenen? Was fordern sie von ihrer Regierung?
Die Chilenen fordern mittlerweile nicht nur die Fahrpreiserhöhung, die wurde ja zurückgenommen, aber mittlerweile geht es ja um viel mehr. Also die Chilenen fordern ja nichts anderes als wirklich einen ganz grundlegenden strukturellen gesellschaftlichen Wandel. Mittlerweile ist es ja auch so, dass es Zugeständnisse gab und dass Piñera tatsächlich gesagt hat, ja, er und auch die Parlamentarier der Opposition und seiner Regierung, sie machen den Weg frei für eine Verfassungsänderung. Und das ist eigentlich das, was ganz oben auf der Agenda der Chilenen steht. Wir wollen, dass unsere Gesellschaft, wir wollen einen gerechteren Staat, ein sozialeres System, eine Gesellschaft, in der sozialer Aufstieg möglich ist, in der eine Teilhabe herrscht und der nicht nur eine kleine Elite aus Klüngel und Korruption besteht und wir uns sozusagen unten abrackern und nicht teilhaben können.
Und mit der neuen Verfassung sind alle Probleme gelöst?
Naja, das muss man eben sehen. Ne? Der Prozess geht natürlich jetzt lang. Und wenn erstmal beschlossen wird von den Chilenen, wir wollen eine neue Verfassung, wir wollen sie auf diese Art und Weise, dann muss das innerhalb eines Jahres ausgearbeitet werden. Ich denke, dadurch kann auch einfach viel kanalisiert werden. Man spürt das auch schon jetzt in Santiago. Es gibt ganz viele in verschiedenen Vierteln sogenannte Cabildos. Das sind Bürgerversammlungen. Da setzen sich die Menschen und auch ganz viele junge Leute zusammen und diskutieren ganz konkret, wie sie sich ein anderes Chile vorstellen, was es dazu braucht. Da wird kontrovers diskutiert, da wird zugehört, da wird auch gesagt, nein, die Art und Weise der Privatisierung, die wollen wir beibehalten. Da geht es auch gar nicht um einen kompletten Umsturz oder wir wollen auch keinen Sozialismus haben. Nein, sie wollen einfach das, was man eigentlich aus Deutschland als soziale Marktwirtschaft beschreiben würde.
Anne Herberg, vielen Dank für Ihre Eindrücke frisch aus Chile.
Vielen Dank.
Seit Mitte Oktober wird Chile, wie gehört, von einer Protestwelle erschüttert. Die Chilenen haben die Nase voll von einem Sozial- und Wirtschaftsmodell, das niedrige Löhne, hohe Lebenshaltungskosten, gewinnorientierte Bildungs- und Gesundheitssysteme sowie privatisierte Pensionskassen bedeutet. Ein neoliberales Paradies, das für viele Menschen längst unerschwinglich geworden ist. Ein Modell, das aus der Zeit der Diktatur von Augusto Pinochet stammt und das in der Verfassung von 1980 verankert wurde. Widerstand kommt jetzt vor allem von der Jugend Chiles, die lange als apathisch und politisch desinteressiert galt. Noch einmal meldet sich Anne Herberg mit ihrer Reportage aus der Hauptstadt Santiago.
Die Trommeln gehören dazu, genauso wie der beißende Geruch von Tränengas. Deswegen hat Franco Valdés neben Heften und Büchern immer auch eine Gasmaske im Schulrucksack. Unterricht findet derzeit aber ohnehin nicht statt am Instituto Nacional. In Chiles renommiertester Schule, in der einst Salvador Allende und andere Präsidenten büffelten, stehen die Zeichen auf Protest.
Wir protestieren hier schon lange, weil so viel falsch läuft an den Schulen. Die Stühle sind immer noch aus den 60ern. In den Umkleiden gibt es kein warmes Wasser. Viele Toiletten und Fensterscheiben sind kaputt. Aber es wurde nichts ersetzt und nichts investiert. Uns fehlen Lehrer. Immer wieder fällt der Unterricht aus.
Das Instituto Nacional, ein kantig modernistischer 60er-Jahre-Bau aus Beton, ist eine der wenigen öffentlichen Schulen des Landes. Denn Bildung ist in Chile weitgehend privatisiert. Ein Erbe der Diktatur von Augusto Pinochet, der foltern und morden ließ und Chile mit Hilfe seiner in den USA ausgebildeten Chicago Boys zum Experimentierlabor eines radikalen Neoliberalismus machte. Der Staat so klein wie möglich, fast alles liegt in privater Hand. Bildung, Gesundheit, Renten, sogar die Wasserversorgung. Das Wirtschaftsmodell wurde durch die Verfassung zementiert. Sie besteht fort, auch 30 Jahre nach Rückkehr zur Demokratie. Es waren Chiles Schüler, die dagegen zuerst auf die Straße gingen. Bereits im Jahr 2006 protestieren sie gegen Schulgebühren und für mehr Mitsprache. Immer seien Reformen angekündigt worden, aber wirklich verändert habe sich kaum etwas, sagt der 17-jährige Franco. Irgendwann hat sich der Protest radikalisiert.
Eine kleine Gruppe hat sich vermummt. Sie haben in den Pausen Steine und Molotow-Cocktails geschmissen. Ich bin nicht für Gewalt, aber ich kann das verstehen. Es ist ein Ausdruck der Wut, weil nie etwas passiert ist. Da plötzlich wurde dann alles mobilisiert. Die Polizei kam mit Knüppeln und Tränengas. Teilweise wurde Tränengas mitten ins Klassenzimmer geschossen. Die haben uns völlig vergiftet.
Aus der Kaderschmiede wird eine Protesthochburg. Als Anfang Oktober diesen Jahres die Preise für die Metro von Santiago um 30 Pesos, umgerechnet wenige Eurocent, angehoben werden, sind es Schüler wie Franco Valdés, die zum kollektiven Schwarzfahren aufrufen und johlend über die Drehkreuze springen. Und es sind Minderjährige wie er, die von der Polizei in den Würgegriff genommen und von der Regierung als Verbrecher bezeichnet werden. Bald brennen U-Bahn-Stationen, Supermärkte werden geplündert und Präsident Sebastián Piñera spricht von Krieg. Er verhängt den Ausnahmezustand und schickt erstmals seit Diktaturende vor knapp 30 Jahren das Militär auf die Straßen. Doch dadurch wird die Wut nur noch größer und die Demonstrationen auch. Die Fahrpreiserhöhung, die längst zurückgenommen wurde, hat eine Protestwelle losgetreten, wie sie Chile noch nie erlebt hat. Chile despertó, Chile ist aufgewacht, ruft die Menschenmenge auch an diesem Freitag Mitte November. Sie klopfen auf Pfannen und Kochtöpfe, haben selbstgemalte Pappschilder dabei, Halstücher und Gasmasken gegen das Tränengas, das wie eine Smogwolke über der Stadt liegt. So ziehen wieder Zehntausende zur Plaza Italia, dem Epizentrum der Massenproteste. Die Reiterstatue eines Militärgenerals in der Mitte bekam einen Kochtopf aufgesetzt. Sie ist besprüht mit Protestparolen. Plaza Dignidad nennen die Demonstranten den Platz heute. Platz der Würde.
Wir sind auf der Straße, um ein würdiges Leben zu fordern. Ein soziales Gesundheitssystem, gerechte Renten, Bildung mit Qualität. Wir haben unsere Eliten satt, die nur Profit machen wollen, und zwar auf unserem Rücken.
Daniela Dassa ist 31. Im Jahr 2011 war sie schon dabei, als Chiles Studierende auf die Straße gingen. Dagegen, dass Bildung ein lukratives Geschäft ist. Heute zahlt sie den Kredit für ihr Studium mit einem Lohn von umgerechnet weniger als 500 Euro ab. Und Studienanfänger wie der 21-jährige William Martinez müssen sich immer noch auf Jahre verschulden, um eine Hochschule besuchen zu können. Chiles Versprechen vom sozialen Aufstieg, für die sogenannte Mittelschicht, entpuppte es sich als Hamsterrad.
Chile era el milagro. Era el milagro dentro de lo que se mostraba.
Chile war das Musterland, aber vom Wirtschaftswachstum haben nur wenige profitiert. Die Reichen wurden immer reicher und für uns, die sogenannte Mittelschicht, wurde das Leben immer teurer. Unsere Eltern, die noch die Diktatur erlebt haben, haben sich vielleicht nicht getraut, dagegen zu protestieren. Aber unsere Generation hat die Angst verloren und die Menschen sehen, was los ist.
Dann explodiert ganz in der Nähe wieder eine Tränengasbombe. Panzerwagen fahren vor, treiben die Protestierenden auseinander. Bald brennen Barrikaden und fliegen Gummigeschosse. Doch das hält die jungen Demonstranten nicht ab. Sie binden sich Tücher über Nase und Mund, spritzen sich mit Natron versetztes Wasser in die geröteten Augen, beißen in Zitronen, damit das Gas in Augen und Kehle weniger brennt. Und sie singen. Es geht nicht um 30 Pesos, es geht um 30 Jahre. Längst wird in Chile die Systemfrage gestellt. Da ist zum Beispiel Natalia Perez. Sie lebt im Südwesten Santiagos zwischen einstöckigen Häuschen und bepflanzten Vorgärten im gediegenen Viertel Maipú. Seit 18 Jahren arbeitet sie als Krankenpflegerin in einer öffentlichen Klinik. Die Hälfte ihres Lohnes, umgerechnet 700 Euro und damit über dem chilenischen Durchschnitt, geht monatlich für Strom, Gas und den öffentlichen Nahverkehr drauf. Dazu die Lebensmittel, die ähnlich teuer sind wie in Europa, und Medikamente für die diabeteskranken Schwiegereltern. Als der jüngste Sohn ein Geschwür am Knie bekam, warteten sie fast ein Jahr auf die Untersuchung.
Das macht mich wütend. Ich arbeite jeden Tag, ich zahle meine Steuern. Aber der Staat ist nicht da. Nicht, wenn mein Kind krank wird, nicht für meinen Ältesten, der hart arbeitet, um sich irgendwann ein Studium leisten zu können, nicht für die Großeltern, die Aluminium sammeln, um ihre Rente aufzustocken. Deswegen war ich sofort dabei, als es hier losging mit den Protesten. Wir mussten auf die Straße. Wir mussten unsere Wut zeigen.
Sie zog gemeinsam mit den Kindern zur Metrostation. Ihr Mann Alex Núñez hielt sich im Hintergrund. Es ist zu gefährlich, habe er gesagt. Bald brannten erste Barrikaden. Die Polizei rückte mit Wasserwerfern und Tränengas vor und die Regierung verhängte den Ausnahmezustand und eine Ausgangssperre. Aber Alex Núñez, von Beruf Mechaniker, musste arbeiten. Auf dem Rückweg geriet er in eine Gruppe Demonstranten. Drei Polizisten umzingelten ihn, warfen ihn zu Boden.
Un traumatismo encefalocraniano, que pusieron ellos como diagnóstico.
Die Diagnose lautete Schädel-Hirntrauma. Im Krankenhaus sagte sie, es sei so, wie wenn jemand mit dem Motorrad gegen eine Wand gerast sei. Stell dir vor, wie brutal sie auf ihn eingeschlagen haben müssen, mit ihren Stahlkappenstiefeln und Schlagstöcken. Der Gedanke daran macht mich fertig. Drei gegen einen. Wie stark und allmächtig fühlen die sich in ihren Uniformen. Das macht mich so wütend.
Wenig später stirbt der Vater von drei Kindern an seinen Verletzungen. Mehr als 20 Menschen sind bei den Protesten in Chile ums Leben gekommen. Für mindestens 5 Tote sollen staatliche Sicherheitskräfte verantwortlich sein. Es gibt rund 70 Anklagen wegen Folter, Dutzende Fälle von sexueller Gewalt und in Chiles Krankenhäusern werden weit mehr als 2000 Verletzte behandelt. Darunter sind auffällig viele Augenverletzungen. In der Augenstation des Salvador-Krankenhauses von Santiago de Chile arbeiten die Ärzte am Limit. Mehr als 200 Augenverletzungen wurden seit Beginn der Proteste registriert. Und es werden jeden Tag mehr, sagt Stationsarzt Mauricio López.
Ich arbeite seit 20 Jahren als Augenspezialist. So eine Epidemie an Augenverletzungen habe ich noch nie erlebt. Das ist weltweit ein trauriger Rekord. Davon gehen 80% auf Schrotkugeln und Gummigeschosse zurück.
Und die enthalten neben Gummi, hart wie Skateboardreifen, auch das schwer gesundheitsschädliche Blei. Das ergab eine Untersuchung der Universität von Chile. Dazu berichten die Betroffenen immer wieder, es werde aus kurzer Entfernung und auf Gesichtshöhe geschossen.
Am Montag, dem 21. Oktober, haben mir Polizisten mehrere Schrotkugeln ins Gesicht geschossen. Und eine ist unterhalb des Augenlides eingedrungen und dann in der Nasenscheidewand stecken geblieben. Die Netzhaut ist abgelöst, es gibt innere Verletzungen, es sieht nicht gut aus.
Nelson Iturriaga trägt eine Schutzklappe über dem linken Auge. Der 43-Jährige wird damit nie wieder sehen können. Die Bilder von Gesichtern mit blutverschmierten Augenbinden sind zum Symbol geworden für die extreme Polizeigewalt auf Chiles Straßen. Doch Präsident Sebastián Piñera spricht weiter von vereinzelten Exzessen.
In algunos casos no se cumplieron los protocolos.
In einigen Fällen wurden die Protokolle und Gesetze nicht eingehalten. Es gab Exzesse, es konnten Missbräuche begangen werden. Das wird von der Staatsanwaltschaft untersucht und von den Gerichten beurteilt. So funktioniert eine Demokratie.
Eine halbe Woche später kündigt Piñera ein Gesetzesprojekt an, das die Befugnisse der Militärs im Inneren ausweitet, auch ohne Ausnahmezustand. Und das in einem Land, das bis vor 30 Jahren unter einer Militärdiktatur lebte, die foltern und morden ließ. Die Verfassung dieser Diktatur gilt in Chile weiterhin. Das zu ändern ist die zentrale Forderung der Proteste. Regierung und Opposition haben nun angekündigt, im April 2020 soll es einen Volksentscheid über eine neue Charta Magna geben. Unsere Würde kann uns niemand nehmen, außer wir geben sie auf, habe ihr Vater immer gesagt, erinnert sich Natalia Perez aus Maipú. Der Gewerkschaftler war nach dem Militärputsch von 1973 im zum Folterzentrum umfunktionierten Nationalstadion von Santiago de Chile gefangen. Sie selbst dachte immer, ihre Generation brauche nicht mehr zu kämpfen. Nun steht sie in einem kleinen Park gegenüber der ausgebrannten und verwüsteten Metrostation. Nachbarn haben ein großes Wandbild an die Mauer gemalt. Wenige Meter von der Stelle entfernt, an der Natalias Mann Alex Núñez zusammengeschlagen wurde.
Du siehst, ganz links sind die Proteste, die mit dem Schwarzfahren der Schüler beginnen. Dann kommt die Repression. In der Mitte steht der Name von Alex. Und ganz rechts feiern die Menschen. Das erhoffe ich mir, dass es nicht umsonst war, dass wir Erfolg haben.
Sie hoffen, dass sie Erfolg haben. Chiles Wutprobe. Anne Herberg berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.